Zu Beginn ein Wort aus dem Psalm, das mich immer wieder anspricht, denn manche fragen uns, ja, geht ihr wieder nach Brasilien zurück? Bei mir ist es ein Zurück. Meine Frau ist ja dort geboren, ist ja die 5. Generation von deutschen Auswanderern. Also sie geht zurück und ich reise wieder aus. Und nächstes Jahr werden das bei uns 50 Jahre. Aber wir machen auf jeden Fall weiter. Obwohl, wenn man dort ankommt, ist es am Anfang immer ein bisschen ein Schock. Ja. Aber das gehört dazu. Ja, und heute Morgen ein Wort aus dem Psalm 92, Vers 13. Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum. Er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Und wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein, dass sie verkündigen, wie der Herr es recht macht. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Das will ich auch heute Morgen machen, dass sie verkündigen, wie der Herr es recht macht. Auch wenn sie alt werden, sollen sie blühen, fruchtbar und frisch sein. Ganz wichtig, dass wir das auch immer wieder weitergeben. Auch als Ältere oder nennen wir uns mal reifere Leute, dass wir nicht nur rumjammern und unsere Enkel nur Negatives von uns hören oder von unseren Tabletten, unseren Wehwehchen, sondern dass wir zeigen dürfen, wir haben eine Hoffnung weit über das Grab hinaus. Und deswegen reden wir ja auch heute vom Wiederkommen Jesu. Das Licht haben wir ein bisschen gedimmt, ja? Ich denke, ja, ihr müsst sagen, ob es gut ist. Ich meine, keiner hat Eintritt bezahlt, niemand kann sich beschweren, aber wir wollen es trotzdem gut machen, ne? Danke. Ich denke, das geht so. Sieht man es, Traudi, da hinten? Okay. Ja, das war neulich, da hat mich ein Bruder gebeten, er hat gesagt, man hört in unserer Gegend fast nie was vom Wiederkommen Jesu, red doch über die Entrückung. Und heute behandeln wir also 7 Fragen zur Entrückung. Ich meine, das ist ja im Mitternachtsruf oder in Gemeinden, die am Mitternachtsruf angeschlossen sind, ist das Thema ja normal da. Man redet drüber. Das ist ja ganz wichtig. Also wir wollen wieder etwas mehr über biblische Prophetie hören und lernen. Ich habe auch die 2 Bücher mitgebracht, die rauskamen. Und zwar Auf den Flügeln des großen Adlers. Da geht es nur um Prophetie, um viele Fragen, die uns immer wieder umtreiben. Wer ist die Generation, die nicht vergehen wird? Oder diese Tage, die verkürzt werden, um der Auserwählten willen und all diese Dinge behandle ich da. Und auch in Bezug auf die Tempel, auf die Flucht im Jahr 70 und die zukünftige Flucht inmitten der 7 apokalyptischen Jahre. Ist ein kleines Büchlein, lohnt sich das zu lesen. Das andere ist ein bisschen dicker, Gemeinde ohne Israel, wo ich die ganze Zeit das erwähne. Denn ohne Israel sind wir eigentlich geistlich, prophetisch blind. Je nachdem, wo ihr in eine Kirche geht, oder auch zum Teil in eine reformierte Gemeinde, wo man nicht an Entrückung glaubt, nicht an die Wiederherstellung Israels, nicht ans tausendjährige Reich. Da ist eigentlich das, was die Geister scheidet, ist Israel. Und das ist vielen nicht bewusst und darum rede ich da. Und also das Buch behandelt das die ganze Zeit, 296 Seiten. Und ein Nebenprodukt von der Corona-Zeit, man hört ja auch viel Negatives, Corona-Zeit, Schäden durch die Impfung und Probleme, die es gab, durch die Isolation. Aber was Positives war, dass wir intensiv angefangen haben, übers Internet zu arbeiten. Ja, auch der Mitternachtsruf, auch wir in Brasilien. Und ich habe da in der Corona-Zeit gelernt, wie man Video bearbeitet. Denn ich arbeite ja mit vielen Illustrationen. Und wenn es jemand anderes machen muss, ist es manchmal schwierig, die dann richtig einzufügen. Und viele, viele Serien stehen jetzt mittlerweile im Internet. Da könnt ihr reingehen und jetzt, wenn ich irgendwo hinkomme, dann sagen die Leute, ja, ich kenne sie vom Internet. Und neulich im Mitternachtshof, der arbeitet im Altersheim, hat mich im Gang gesehen und hat gesagt, ah, Sie sind doch der YouTuber. Also ich habe jetzt einen neuen Titel bekommen, ne, einen neuen Titel. Fand es echt lustig. Aber wir arbeiten ja auch mit dem Verbus, da dürft ihr auch dafür beten, der Verbus. Und das ist ein großes
Missionsmobil, also das ist ein Wohnmobil, nur halt ein bisschen größer, hat auch viel Platz für Bücher und für alles Mögliche, auch Wassertanks und Stromgenerator und Waschmaschine und was man so braucht. Und wir wollen zukünftig auch vermehrt im Süden Brasiliens bleiben, also nicht mehr diese riesen Mammutreisen machen, die auch sehr gefährlich sind und zum Teil auch teuer. Dürfte auch dafür beten. Der Süden, das sind für uns so bis von der Grenze nach Uruguay bis nach São Paulo, das sind immer noch 1500 Kilometer, reicht ja auch, man muss ja nicht so viel rumfahren. Und wir danken für alle Gebete und Gaben. Nur durch diese Gebete und Gaben ist es möglich, dass wir diese Arbeit tun können. Und heute Morgen ist auch so, wir stehen ja auch als Brüder und Schwestern zusammen und der Paulus sagte damals, denn mich verlangt danach, euch zu sehen, um euch etwas geistliche Gnadengabe mitzuteilen, damit ihr gestärkt werdet. Das heißt aber, und jetzt kommt die andere Seite, dass ich mitgetröstet werde unter euch durch den gegenseitigen Austausch eures und meines Glaubens. Deswegen versammeln wir uns ja auch. Und zwar in live, in echt. Weil es ist schon eine Gefahr, durch Corona sind ja tatsächlich einige Leute auf dem Sofa sitzen geblieben. Na, und kommen nicht mehr in die Gemeinde. Das ist ein Problem, das ist nämlich so bequem. Wir saßen ja auch auf dem Sofa, haben Kaffee getrunken und den Gottesdienst angeschaut. Dann habe ich so traurig gesagt, das ist auch nicht schlecht, ne? So ganz gemütlich. Aber eben, wir sollen uns gegenseitig austauschen, wir sollen uns treffen. Und das machen wir ja auch heute Morgen. Und wir wollen wieder etwas mehr eben über Prophetie lernen. Wir haben umso fester das prophetische Wort. Ihr tut wohl, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort. Alle tun wohl, alle Christen, nämlich um die Wahrhaftigkeit der Bibel zu beleuchten. Die Bibel ist ja Gottes Wort. Die Bibel beinhaltet Informationen, die wir sonst nirgends finden auf der Welt, auch nicht in anderen Religionen, nur in der Bibel. Das ist Gottes Wort. Und das wird dann auch die Autorität in unserem Leben, dass wir wissen, was gut und böse ist, was Gott für gut und schlecht empfindet. Ganz wichtig, denn sonst tun wir uns selber Schaden an. Und auch die Aktualität der Bibel, nämlich Prophetie. Wir kennen die zentralen Verse aus 1. Thessalonicher 4, 16 bis 17. Es gibt ja Leute, die sagen, Entrückung kommt in der Bibel nicht vor. Naja, denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel. Und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Also alle, die seit Pfingsten heimgegangen sind, sie sind uns eigentlich nur vorangegangen, ja, die werden jetzt zuerst auferstehen und danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, also die nach 2000 Jahren, gerade die Generation, die jetzt übrig geblieben ist, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken. Also hier kommt die Entrückung vor. Und Entrückung, das heißt ja auch im Griechischen Harpazo. Harpazo heißt, man wird weggerissen. Also, egal was wir da gerade machen, wir werden weggerissen. Ne? Wir haben da gar keine Zeit mehr, das wird so blitzschnell gehen. Deswegen gibt es ja auch in Brasilien einen Raubvogel, das ist der schönste Adler der Welt, der heißt Harpia. Harpia. Und Harpia kommt von Harpazo, weil Harpia heißt Raubvogel, der was wegreißt. Ja, das sieht gar nicht schön aus, wenn man da Filme sieht, wie diese Harpia die Faultierchen und die Affen von den Bäumen wegreißt und dann wisst ihr ja, wie es weitergeht. Ja, aber hier steht in Wolken dem Herrn entgegen, in die Luft und also werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Und das ist so ein schönes Anliegen, dass die Bibel sagt, so tröstet oder ermuntert euch nun untereinander mit diesen Worten. Das ist also die Hoffnung des Christen. Jesus kommt wieder. Und wir haben da einige Vorschattungen in der Bibel. Denken wir an Henoch, links oben, oder Elia. Bei Henoch, da lesen wir nicht viele Details. Bei Elia lesen wir viele Details. Er zusammen mit Elisa. Wir kennen das alles mit seinem Mantel, mit den feurigen Pferden und all diese wunderbaren Dinge. Und dann denken wir auch an die Himmelfahrt Jesu. Das ist ja auch eine Entrückung, nur man nennt es Himmelfahrt, aber es ist die Entrückung Jesu. Und auf der Verklärung, auf dem Berg der Verklärung, darum habe ich das in Rot gemacht, in der Mitte unten, da war es gerade umgedreht. Bei der Entrückung kommen wir ja in den Himmel und auf den Berg der Verklärung kam der Himmel runter. Na, da wurde die Erde an den Himmel angeschlossen. Da war ja auch diese interessante Wolke auf dem Berg der Verklärung. Und Gott selber hat aus der Wolke gesprochen und plötzlich war Mose und Elia da. Ganz interessante Begebenheit. Und natürlich auch die ganze Gemeinde wird entrückt. Das werden dann viele, viele Tausende, Millionen von Menschen sein, sowohl Lebende wie auch schon Gestorbene. Und auch die zwei Zeugen werden genau in der Mitte der 7 apokalyptischen Jahre vom Antichristen getötet und dann auch entrückt. Sie werden auferstehen und auch wieder in einer Wolke entrückt. Deswegen habe ich dieses Büchlein mitgebracht. Wie groß ist Gott? Da geht es um diese interessanten Wolken. Der richtige Ausdruck ist eigentlich theophanische Wolken. Das heißt, Theo ist ja mit Gott verbunden. Diese Wolken haben es mit der Herrlichkeit Gottes zu tun. Wenn diese Wolken auftauchen, dann wird immer der Himmel aufgeschlossen. Das ist wie so ein Portal in eine andere Welt, wie von so einem Science-Fiction-Film, ja, wo plötzlich einer durch so eine Gelatine geht und plötzlich ist er in einer anderen Welt. So ähnlich wird es hier sein, der Himmel schließt sich auf. Denn wir machen ja bei der Entrückung keine Weltraumfahrt bis ans Ende von unserem Kosmos, sondern wir werden plötzlich in die Dimension Gottes transportiert. Das hat nichts mit Entfernung zu tun, da geht es um eine andere Dimension. Ja, 7 Fragen zur Entrückung. Ganz einfache Fragen. Was ist die Entrückung? Warum herrscht so ein Durcheinander in Bezug auf die Entrückung? Warum Entrückung und wann die Entrückung? Ich werde euch natürlich kein Datum liefern, aber wir schauen, wo die Entrückung im Heilsplan Gottes steht. Wer ist dabei und wer ist nicht dabei? Ganz wichtig. Gibt es Zeichen für die Entrückung? Und was geschieht nach der Entrückung? Und natürlich auch die große Frage, sind wir bereit? Also hier eine kleine Grafik. Ich muss mal gerade meinen Laserpointer hier rausholen. Mal gucken, wo ich ihn versteckt habe. Naja, hier. Okay. Und eben, wir glauben, also hier das Opfer Jesu. Danach kam Pfingsten, kam der Heilige Geist. Dann ist die Gemeinde geboren, wir leben jetzt in der Zeit der Gemeinde, schon seit 2000 Jahren. Das Ende wird die Entrückung sein aller Geretteten in Christus, der schon Gestorbenen und der Lebenden. Und danach kommen diese 7 apokalyptischen Jahre mit diesem in der Mitte, ne, wo es dann richtig losgeht mit der großen Trübsal. Ja, aber die Entrückung muss eben vorher sein und das werden wir auch heute Morgen kurz behandeln. Was ist das? Die Entrückung der Gemeinde. Es ist ein Geheimnis gewesen. Niemand kannte die Entrückung. Die wird offenbart durch den Apostel Paulus. Ganz wichtig, denn da wird ja auch die Gemeinde als Braut Christi geoffenbart. Das war auch ein Geheimnis. Die teilweise Verhärtung Israels war ein Geheimnis. Dass die Heiden Miterben sind, ein Geheimnis, dass die Bosheit noch zurückgehalten wird, das Evangelium der Gnade war ein Geheimnis und das Reich Gottes in uns. Also da werden mindestens 7, andere reden von 10 oder mehr Geheimnisse enthüllt, diese Geheimnisse Gottes. Genau so, wie es der Herr Jesus ja versprochen hat in Johannes 16, 13. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten und was zukünftig ist, wird er euch verkünden. Also erstens, er leitet uns in alle Wahrheit. Und wir wissen ja, was ist das Zentrum der Wahrheit? Das absolute Zentrum in der Bibel. Wenn es heißt, die Leute werden sich von der Wahrheit zur Lüge wenden oder zu den Fabeln. Was ist die absolute Wahrheit? Das ist Jesus. Dass Gott im Fleisch gekommen ist, für uns gestorben ist, ja, dass wir als Sünder das annehmen müssen, das ist die Wahrheit, die eben weltweit geleugnet wird, wo der sündige Mensch dem ausweichen will. Aber der Heilige Geist würde auch das Zukünftige offenbaren. Und das geschah eben durch den Apostel Paulus, Petrus und gerade auch durch den Apostel Johannes im Buch der Offenbarung. Zum Beispiel hier rund 23 Jahre nach Pfingsten sagt Paulus, ich sage euch ein Geheimnis. Jetzt wird das enthüllt. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden und dasselbe plötzlich in einem Augenblick. Es geht blitzschnell. Zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird schallen und die Toten, in Christus, habe ich dazu geschrieben, werden auferstehen, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Also hier dieses Geheimnis. Deswegen müssen wir nicht mehr diskutieren, wie oft Jesus wiederkommt. Das ist total unnötig, denn das wurde schon geklärt. Denn dieses große Wiederkommen vom göttlichen Messias Israels, der als König aller Könige dann über die ganze Welt herrschen wird, das kannten alle. Das kommt oft vor in den Propheten im Alten Testament, zum Beispiel unter dem Thema die zukünftige Herrlichkeit Zions, die Wiederherstellung Zions, die Wiederherstellung aller Dinge. Das war bekannt. Und als Jesus sich mit diesem Menschensohn identifiziert hat, aus Daniel 7, der auf den Wolken kommt und das Reich empfangen wird, hat der Hohepriester das nicht angenommen. Das war bekannt. Aber die Entrückung war nicht bekannt. Die wurde durch den Apostel Paulus geoffenbart. Also wie oft kommt Jesus wieder? Müsst ihr schauen, ob ihr aufpasst. Zweimal. Er kommt zweimal. Ja, einmal ganz speziell als Bräutigam, der seine Braut abholt. Die bluterkaufte Gemeinde wird abgeholt. Das ist eine ganz besondere Sache, reserviert nur für die Gemeinde. Das ist auch diese glückselige Hoffnung, die wir haben dürfen. Ja, und das andere, das ist das glorreiche Wiederkommen. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Auch die ihn durchstochen haben. Und alle Stämme des Landes werden um ihn wehklagen. Also hier wird ja Sacharja 12,10 zitiert. Da geht es in erster Linie, dass die verschiedenen Stämme, die werden wehklagen und die werden Buße tun und werden den Messias annehmen. Das ist die Mischpoche, das heißt ja in Jiddisch die Mischpoche, das ist die ganzen Stämme, der ganze Clan, die ganzen Familien, die werden alle wehklagen. Je nach Übersetzung kommt es nicht so gut raus, da wird es irgendwo internationalisiert, aber hier geht es in erster Linie um die Bekehrung Israels. Und an jedem Tag werden seine Füße auf dem Ölberg stehen. Der Herr, mein Gott, wird kommen und alle Heiligen mit ihm. Ja, da werden wir dann auch dabei sein. Obwohl natürlich Sacharja die Gemeinde nicht gesehen hat. Als er das prophetisch gesehen hat, hat er nur die Gläubigen vom Alten Testament gesehen. Die Gottesfürchtigen, die Geretteten. Er hat nicht die Gemeinde gesehen, aber wir wissen, wir werden auch dabei sein. Wir sind ja mit eingepfropft. Ich weiß nicht, ob jemand von euch dieses Interview gesehen hat, diesen Austausch von Roger Liebe mit diesem Rabbi Itkin. Habt ihr es gesehen? 4 Stunden, ja. Also da muss man sich schon ein paar Kaffees daneben stellen. Oder man kann sie auch mit Unterbruch machen. Das ist ja der Vorteil vom Internet. Und da hat man gesehen, wie dieser Rabbi sich rausgewunden hat. Immer wenn es um Prophezeiungen ging, Jesus im Alten Testament, hat er sich gewehrt. Also nicht nur, ich denke, das war nicht nur eine normale Reaktion, sondern das war schon eine Kontrareaktion gegen das Christentum, gegen den Gekreuzigten, gegen Jesus. Und aber ich würde den Itkin auch gerne fragen, du, wie sieht es hier aus, wenn er praktisch diesen fleischgewordenen Gott immer wieder auf die Seite geschoben hat? Da steht es doch, seine Füße werden auf dem Ölberg stehen. Also hat Gott Füße. Ja? Und zwar Dreieinigkeit. Jesus, also Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und als Sohn, ja, ganz bestimmt. Das klärt dann diese Dinge ganz einfach auf. Ja, das war ein Geheimnis. Das ist für uns jetzt ganz klar. Nämlich, die Entrückung wird geschehen, wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Kommen wir gleich darauf zurück. Die Begegnung der Braut mit dem Bräutigam. Danach kommt dann die große Verführung. Da kommt diese Operation der Verführung durch den Antichrist, durch satanische Kräfte, wenn die alle losgelassen werden. Und aber gleichzeitig gibt es eine positive Bewegung, nämlich die Wiederherstellung Israels in diesen apokalyptischen Jahren. Wird mit Israel was Besonderes geschehen. Wie gesagt, die Entrückung, eine Hoffnung weit über das Grab hinaus. Und das sollten andere Leute auch an uns sehen. Ja, wie noch gesagt, auch die Enkel oder die Urenkel. und die anderen, dass wir wirklich was ausstrahlen. Ja, das muss jetzt nicht gleich sein, dass wir so ein künstliches Grinsen hinziehen, nein, aber dass da was da ist in unserem Leben, nämlich, dass wir wissen, Jesus lebt und wir mit ihm, indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus. Das ist die glückselige Hoffnung. Und das sagte der Paulus damals schon zu den Thessalonichern. Zu den Thessalonichern, das ist eine ganze Liste hier. Ich finde, das sind mit die schönsten Verse, weil da kann man so ganz einfach das Gemeindeprogramm erkennen. Zuerst der Eingang. Leute sind offen fürs Evangelium. Die hören zu. Zweitens, jetzt kommt dieser Effekt vom Evangelium. Der Heilige Geist wirkt. Und die Leute erkennen ihren Götzendienst. Die erkennen jetzt, weil jetzt kommen die ja ans Licht durchs Evangelium und erst am Licht erkennt man die Finsternis. Merkt ihr ja auch, wenn die Sonne aufs Fenster scheint, dann sieht man plötzlich, wie dreckig das Fenster ist. Vor allem ne, die Hausfrauen erschrecken dann. Huh, höchste Zeit, dass sie das wieder mal putzen. Ne? Erst wenn das Licht reinfällt. Und dann bekehrt man sich zu Gott. Und zwar zum lebendigen und wahren Gott, aber nicht nur Bekehrung, sondern um ihm zu dienen. Ganz praktisch ihm das Leben zur Verfügung zu stellen mit unseren Gaben. Wir sind alle Originale. Ja, ihr wisst ja auch, also ich bin ja auch ein Blumenfan und ein Tier nach. Und so wachsen ja die Pflanzen in der Natur nicht. Ne? Also so eng zusammen, das macht man nur hier in der Vase. Das ist also nicht normal. Und genauso geht es uns auch in der Gemeinde. Wir sind so verschieden, aber Gott stellt uns zusammen. Ja, das ist also hier nicht der Schäferhund-Club oder der Jagd-Club oder der Fischerei-Club oder was weiß ich, irgendeine Interessengesellschaft, sondern wir sind ganz verschieden und Gott stellt uns zusammen. Ich staune immer, wie verschieden wir sind, Leute. Wir würden normalerweise nie so zusammensitzen, nie im Leben. Aber Gott stellt uns zusammen und wir sollen ihm jetzt dienen mit unserer Verschiedenartigkeit. Und er sagte damals, seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Also Paulus geht hier ganz weit nach vorne und redet schon vom Ausgießen des Zornes Gottes in der Apokalypse und sagt, wir kommen da nicht hinein, er wird uns erretten. Wir sind nicht für den Zorn bestimmt. Aber schon damals hat die Gemeinde auf Jesus gewartet. Schon damals. Und das behandeln wir auch noch. Seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Das war ja hier am Ende des ersten Jahrhunderts. Hier heißt es schon, der Geist und die Braut sprechen, komm. Maranatha, komm, Herr Jesus. Woher kommt das ganze Durcheinander? Die Behandlung der biblischen Prophetie in den Kirchen und vielen Gemeinden sieht genau so aus wie dieser verrostete Oldtimer. Ja, ich muss das einfach sagen. Ungeschützte Missionare sind direkt und manchmal auch ein bisschen frech. Die Reformation war vor 500 Jahren. Also wenn ich an Bern denke, denke ich auch an diese ganzen Sachen, die früher passiert sind. Zwingli, ne, und andere große Persönlichkeiten, Calvin und andere. Aber wir können nicht wie vor 500 Jahren stehen bleiben, gerade was Prophetie angeht. Damals haben die noch diskutiert, ob Gott Israel für immer verflucht hat oder ob die Juden eines Tages wieder in ihr Land zurückkommen. Das ist für uns schon erledigt, das ist schon abgehakt. Am 14. Mai, wie viele Jahre hat Israel gefeiert? 75 Jahre, 75 Jahre. Also wir stehen vor vollendeten Tatsachen. Ob ich das glaube oder nicht, macht gar keinen Unterschied. Israel ist da und Jerusalem ist ein Taumelbecher. Schaut mal, wie sich die UNO über Israel aufregt, die EU, viele Länder, die ganze Zeit schreien sie rum. Wenn Israel nichts macht, schreien sie rum. Wenn sie was machen, schreien sie auch rum. Israel ist immer der Sündenbock. Ja, und eben das Problem ist dann auch diese Haltung in Kirchen und Gemeinden, in gewissen Gemeinden. Das nennt sich die präteristische Einschätzung. Klingt ein bisschen komisch, ein bisschen trocken. Aber da müssen wir wissen, warum die nie was von der Entrückung reden oder vom tausendjährigen Reich und von der Wiederherstellung Israels. Der Präterismus behandelt das Buch der Offenbarung als symbolische Illustration von Konflikten der Urgemeinde, die alle schon der Vergangenheit angehören und sich somit erfüllt haben. Diese theologische Strömung verwirft die Möglichkeit, dass das Buch der Offenbarung größtenteils von zukünftigen Ereignissen handelt. In verschiedenen Abstufungen verbindet diese bibelkritische Tendenz allegorische und symbolische Auslegung mit der Überzeugung, dass das Buch der Offenbarung nicht von speziellen prophetischen und zukünftigen Entwicklungen und Gerichten informiert. Die widersprechen hier vielem, was auch von Paulus und von den anderen Aposteln gesagt wurde. Die präteristische Bewegung lehrt also hauptsächlich, dass sich alle im Neuen Testament erwähnten Prophetien betreffs Endzeit schon im Jahr 70 nach Christus erfüllt haben, als die Römer Jerusalem und Israel angriffen und zerstörten. Das Resultat sind Kirchen und Gemeinden, die kein Interesse an den wichtigen endzeitlichen Prophetien, Abschnitten und Themen zeigen und auch so gut wie nie vom Wiederkommen Jesu reden. Die logische Gefahr ist, dass man von den Ereignissen überrollt werden kann. Und wenn wir heute in die Welt schauen, sehen wir sehr deutlich und unleugbar die Vorbereitungen für die apokalyptische Weltbühne. Das muss doch jeder sehen. Ja? Ob man daran glaubt oder nicht, ich schaue heute in die Welt, ich sehe die Vorbereitungen für die totale Kontrolle. Das ist eine Tatsache. Oder wie die ganze Welt immer globaler wird, der Transport, die Kommunikation, all diese Dinge, Vorbereitungen für diese letzte Raubkopie vom Gottesreich, nämlich das antichristliche Reich. Ich denke, Jesus müsste heute das auch zu vielen Leuten sagen: O ihr törichten und trägen Herzens, um allem zu glauben, wovon die Propheten geredet haben. Hat er damals kritisiert, seine Jünger, weil die Probleme hatten mit diesem leidenden und durchbohrten Messias. Das war ein großes Problem, denn die haben sich da lieber den anderen Messias rausgesucht, der auf den Wolken kommt in Herrlichkeit. Aber es gibt es heute auch. Es gibt viele Gemeinden, die predigen fast nur Wohlstandsevangelium, Heilung, Segen, gute Gefühle. Wir kennen das ja. Das sind nur Süßigkeiten. Und wenn man nur Süßigkeiten zu sich nimmt, was passiert dann? Dann wird man zum, ich will niemand jetzt persönlich angreifen, aber dann wird man zum Diabetiker. Ne? Also wir haben heute viele christliche, evangelische Diabetiker in den Gemeinden, weil sie nur dem Segen nachjagen. Diese glückselige Hoffnung. Also wir dürfen, was Prophetie angeht, nicht einfach den Kopf in den Sand stecken. Ihr wisst ja, der Vogelstrauß macht das nicht, aber man sagt das einfach so. Ne? So denken viele betreffs biblischer Prophetie, also so ein Riesendurcheinander, ne, wie dieser Kabelsalat in Brasilien. Aber, also das sind keine Stromkabel, das sind Telefonkabel, also muss ich dazu sagen, ja, muss ich die ein bisschen verteidigen. Durcheinander. Und was ganz wichtig ist, wir müssen unsere prophetische Erkenntnis, unser Wissen immer wieder aktualisieren. Genau wie Daniel, er bekam ja diese wunderbare Verheißung in Daniel 12,4. Du aber, Daniel, verbirg die Worte und versiegle diese Schrift bis zur letzten Zeit. Und wir leben heute in der letzten Zeit, obwohl sich das natürlich auch ganz besonders auf die 7 apokalyptischen Jahre bezieht. Dann werden viele darin forschen, nämlich im Buch Daniel. Das war ja damals kein Buch, das war eine Rolle. Es gab damals keine Bücher. Das waren alles Rollen, wisst ihr ja. Viele werden in dieser Daniel-Rolle forschen und die Erkenntnis wird sich multiplizieren, sagen andere Übersetzungen, wird zunehmen. Also wir merken, wir müssen da Schritt halten. Wir müssen immer wieder ein prophetisches Upgrade machen. Wenn ihr einen Computer habt oder ein Tablet oder ich weiß nicht, ein Handy macht man auch Upgrade, also immer wieder so eine Aktualisierung. Ne? Warum? Weil ja alles immer ein Problem ist. Es gibt immer Fehler. Oder Leute wollen was anders. Das kann man verbessern. Und dann wird es dann beim nächsten Upgrade wird es mit beachtet. Und dann sollten die Sachen immer besser werden und nicht schlechter. Manchmal werden sie auch kurz mal schlechter. Ne? Kommt vor. Ja, über 330 detaillierte Prophetien haben sich beim ersten Kommen Jesu erfüllt. 330 aus dem Alten Testament. Andere noch ausstehende Vorhersagen werden sich genauso präzise und wortwörtlich bei der Entrückung erfüllen, während der 7 apokalyptischen Jahre, beim glorreichen Kommen des großen Königs und dem realen und eben nicht symbolischen Friedensreiches mit Jerusalem als dem Zentrum der Welt erfüllen. Das ist wichtig, Leute. Warum? Lasst mich das wieder sagen. Leute, ich achte und schätze die Reformatoren. Aber ihr wisst, wie Calvin damals die Gottesstadt gegründet hat. Die Gottesstadt. Warum? Weil er eben nicht richtig an dieses Friedensreich geglaubt hat und an das zukünftige Jerusalem. Das war eben nicht die Gottesstadt. Und wie dann das ganze Gesetz Gottes über Ungläubige drüber gestülpt wurde. Und wer nicht gekuscht hat, der wurde entweder ausgewiesen oder zum Teil, ihr kennt ja die Geschichten, getötet. Also kein Durcheinander machen, aufpassen. Ebenso sieht es aus in vielen Kirchen, die glauben zum Beispiel, dass die ganze Welt christlich werden wird und dann kommt Jesus wieder. Das nennt sich Postmillenarismus. Ich finde es fantastisch, was die für einen Glauben haben. Die sagen, die ganze Welt wird christlich. Also wenn ich in die Welt schaue, sehe ich eher das Gegenteil, gerade in der Schweiz, Deutschland, der Westen, furchtbar. Oder auch, die sagen, wir leben heute schon symbolisch im christlichen Millennium. Und das ist schon alles gewesen. Ja? Also das mit dem Löwen und Schaf, dass sich das direkt erfüllt und die ganzen Sachen, das ist alles Allegorie. Da merkt ihr, nichts, nichts. Darum reden die auch da über das nicht. Die Offenbarung wird so gut wie nie behandelt. Obwohl es ja heißt hier in Bezug auf die Naherwartung, Offenbarung 1,3, glückselig, der da liest und die da hören, die Worte der Prophetie und bewahren, was darin geschrieben steht. Denn die Zeit ist nahe oder unaufhaltsam. Also lesen, hören und bewahren. Die Zeit ist nahe. Oder siehe, ich komme bald, glückselig, der da bewahrt die Worte der Prophetie dieses Buches. Also bei denen sieht es nicht so gut aus, ne? Ihr merkt es ja, die sich hängen alle am Handy. Ja? Und da ist es wichtig, dass wir manchmal auch diese Massenmedien abschalten, Leute, abschalten, damit wir uns hinsetzen, die Bibel lesen und beten. Und einmal jemand hat gesagt, wenn sich jemand nicht mehr alleine in ein Zimmer setzen kann, ist er krank. Und heute die Leute die ganze Zeit, ne? Ganze Zeit, immer am Handy oder sonst was. Aber was Offenbarung angeht, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Offenbarungen für die Gemeinden zu bezeugen. Jesus sagt zum Schluss der Offenbarung, dass diese ganzen Offenbarungen für die Gemeinde sind. Und dann sollen wir uns mit diesen Offenbarungen beschäftigen. Das ist das Wort Gottes, das sind wichtige Informationen. Da kommen viele Details. Zum Beispiel Daniel hat den Antichrist gesehen, ja, aber Johannes bekam geoffenbart in Offenbarung 13, dass es nicht einer ist, sondern zwei. Es sind zwei Tiere. Eins kommt aus dem Meer, das andere aus der Erde. Und nachher kommt das erste Tier, ganz komischerweise, aus dem Abgrund. Dann kommt er raus wie der leibhaftige Teufel. Das ist so eine Art Auferstehung dann. Und viele Details, die wir brauchen, um das alles besser zu verstehen. Es ist also gut, wenn wir auf das prophetische Wort aufpassen. Warum und wann? Warum? Weil seit Pfingsten haben wir eine geistliche Kettenreaktion. Ich bitte aber nicht allein nur für diese, sondern auch für die Menschen, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Das heißt, das ging durch die Generationen hindurch. Ich weiß ja nicht, wie du oder sie Jesus angenommen haben. Also ich habe mal gelesen, 70-80% von Bekehrungen geschehen durch persönliches Zeugnis. Wir haben heute zwar die ganzen Massenmedien, wir haben auch gute Bücher und Traktate und alles Mögliche, aber das Wichtigste ist immer noch das persönliche Zeugnis, dass wir unseren Mund auftun und von Jesus erzählen. Und das hat am Pfingsten angefangen und geht eben bis zur Entrückung. Denn ich will nicht, Brüder, ist auch wieder einer der klassischen Verse, dass euch dieses Geheimnis, auch hier offenbart jetzt Paulus das erste Mal dieses andere Geheimnis, unbekannt sei, damit ihr euch nicht selbst für zu klug haltet. Und da wir haben heute viele Leute, die sich für zu klug halten, die nenne ich dann christliche Antisemiten, dass Verstockung Israel zum Teil widerfahren ist, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen sein wird. Und ich verstehe nicht, wenn das jetzt ein normaler Christ liest, dass Israel verstockt wurde, es wurde auf die Seite gestellt, es sitzt auf der Reservebank. Wer heute, ich sag's mal so, Fußball spielt, ist die Gemeinde, die ist auf dem Spielfeld. Und Israel sitzt auf der Reservebank. Aber nicht für immer. Die sind nicht für immer verflucht, sondern da heißt, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen sein wird. Was heißt das in Klardeutsch? Und es ist wichtig und es ist so einfach, dass nach der Gemeinde noch was kommt. Und das sehen viele nicht, weil wenn wir Israel nicht sehen, sind wir blind. Weil Gott wird eine besondere Zeit haben nach der Entrückung, gerade für die Wiederherstellung Israels. Diese letzten 7 Jahre der 70 Jahrwochen Daniels. Und da geht es dann wieder zu wie im Alten Testament. Weil die zwei Zeugen, die arbeiten wie Mose und Elia. Ne, mit Feuer, das die Feinde umbringt, können den Himmel verschließen, dass nicht regnet, können mit Plagen um sich werfen, mit so viel Plagen, so oft sie wollen, wie Mose und Elia. Ich sage nicht, dass Mose und Elia es sind, aber es ist das Reden Gottes wie im Alten Testament. 7 besondere Jahre für Israel, das fehlt noch in der Geschichte Israels. Eben, wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen sein wird, das sind hier alles Iranianer. Aus dem Iran, die in Berlin in der Gemeinde getauft werden. Ist auch schön, denn wenn wir an den Iran denken, an wen denken wir dann? An diese, ich sag's mal ungeschützt, verrückten Ayatollahs und diese ganzen Leute und der ganze Hass gegen Israel. Sie wollen ja Israel auslöschen, ist ja furchtbar. Oder wir denken auch an so, an diese Indianer, ne, hier ganz im Amazonas. Da kann es dann sein, dass das dann plötzlich der letzte Heide ist. Und die Vollzahl ist eingegangen und das wird uns dann auch erreichen. Das kann irgendwo einer sein und wir kommen dann, werden entrückt. Ist doch wunderbar. Also die Verbindung der Entrückung mit Israel. Das heißt, die Gemeinde muss weg und dann wird Israel aus der Verstockung geholt. Das heißt natürlich nicht, dass heute keine Juden zum Glauben kommen. Also wir kennen gläubige Juden, ne? Denkt man mal, sagt mir mal einen Namen von einem gesegneten gläubigen Juden, wo ihr vielleicht Bücher lest oder Vorträge anhört. Arnold Fruchtenbaum oder Menno Kalischer hat ja auch schon im Mitternachtsruf gepredigt oder manche andere. Also es gibt heute gläubige Juden, die werden natürlich mit der Gemeinde mit entrückt, ist ja klar. Die Entrückung geschieht vor der geistlichen Wiederherstellung Israels. Israel scheidet die Geister. Nochmal ne, auf die 2 Bücher hingewiesen. Und da will ich auch das zitieren, was der Werner Gitt mir geschrieben hat. Denn wir sind neulich extra bis nach Zafelstein hochgefahren, nachmittags und nachts wieder zurückgefahren. Das war ein langer Weg, nur um den lieben Werner zu treffen. Er war ja schon bei uns in Brasilien. Er ist auch schon mit dem Verbus mitgefahren. Wir sind Freunde. Mit großer Freude habe ich dein Buch Gemeinde ohne Israel, die Folgen der Ersatztheologie zu Ende gelesen. Mit dem Buch ist dir ein großer Wurf gelungen. Du hast deutlich herausgestellt, was zu Israel gesagt ist. Insbesondere hast du die Zukunft Israels deutlich herausgearbeitet. Es war ein großer geistlicher Gewinn, an den vielen Gedanken teilhaben zu dürfen. Also ihr merkt, der Werner Gitt ist ein sehr demütiger Bruder. Ne? So danke ich dir sehr herzlich für dieses grundlegende Werk. Möge es auch noch vielen anderen zum großen Segen werden. Ist doch schön, ich freue mich drüber. Also ohne Israel, wir sägen uns den eigenen Ast ab. Ohne Israel verstehen wir die biblische Prophetie einfach nicht. Und es kann zu keiner Harmonie der Eschatologie, das ist die Lehre der Endzeit, kommen. Wir tapsen im Dunkeln. An Israel scheiden sich die Geister. Deswegen beten wir ja auch für den Frieden Jerusalems. Es mag wohlgehen allen, die dich lieben. Ich beziehe das auch auf das Verstehen der biblischen Prophetie. Ohne Israel verstehen wir die Sache nicht. Dann sagen wir, das ist alles irgendwie Gemeinde. Die 2 Zeugen ist irgendwie die Gemeinde. Die 144.000 ist irgendwie die Gemeinde. Das Weib, das in die Wüste flieht, ist irgendwie die Gemeinde. Und es wird dann für mich schon, ich sage es euch ganz ungeschützt, lächerlich. Das ist für mich dann schon lächerlich. Was fehlt noch zur Entrückung? Warum sind wir noch da? Also ich mache es jetzt immer wie ein Lehrer. Ich habe euch ein paar Informationen gegeben. Und jetzt will ich hören, ob ihr's, ob's Intus ist. Was fehlt noch zur Entrückung?
Vollzahl.
Ganz klar, die Vollzahl der Heiden. Es fehlen noch Leute, die gerettet werden müssen. Das ist also Priorität Nummer 1 für die Gemeinde, nicht unsere Heiligung. Denn wenn man sagen müsste, wir sind noch nicht heilig genug. Leute, da müssen wir noch lange hier sitzen. Da müssen wir sehr lange. Ja, da geht es dann auch ums Abendmahl und es heißt ja, jeder soll sich prüfen und so kommen wir dann gleich noch zurück. Okay, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, die Vollzahl der Heiden aus der ganzen Welt. Auch hier wieder in einem Indianerreservat im Süden Bahias. Da hat mich der Pastor eingeladen, Expedito heißt der, um die Predigt dort zu halten. Das ist ein Indianerreservat. Da wird auch hier eine Indianerin getauft. Ist doch schön. Der Herr verzieht nicht die Verheißung, wie es etliche für einen Verzug achten, sondern er ist langmütig gegen euch, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Nämlich, dass alle in diesen neuen Bund kommen, alle das Blut Jesu annehmen, ihn annehmen und von Neuem geboren werden. Es gibt ja nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, der sich da als Lösegeld für alle gab, und das ist Jesus. Das ist die absolute Wahrheit. Ja? Vollzahl der Heiden, Begegnung der Braut mit dem Bräutigam, dann kommt die Apokalypse und auch die Wiederherstellung Israels. So sagt sie auch. Und ich weiß nicht, was die Leute, die das nicht glauben, die Christen, ich rede jetzt von 80% der Christenheit vielleicht, oder 90%, wir sind eine Minderheit. Simon hat erzählt, also Petrus, wie Gott zuerst die Heiden heimgesucht hat, um aus ihnen ein Volk zu nehmen für seinen Namen. Dieses Volk, das heißt Ekklesia. Das hat also nichts mit der Denomination zu tun, das ist ja eine Pfingstgemeinde, Ekklesia. Sondern Ekklesia oder Ekklesia heißt ja herausgerufen. Also ihr als Schweizer, früher war ja die Schweiz ein christliches Volk, das, und Deutschland ja auch, schöne Utopie. Denn in der Bibel gibt es das eigentlich nicht christlich, denn es war ja zum Teil wirklich nur christlich. Aber auch da gab es natürlich viele echte Christen, ja. Aber wir sind herausgerufen. Aus der Schweiz werden Leute herausgerufen, aus Deutschland, aus Brasilien und auch aus Israel und sonst wo. Und wir kommen dann in die Gemeinde hinein. Also das ist das Volk für seinen Namen. Und jetzt kommt's. Also wenn das jetzt erstens ist, ja, zuerst werden die Heiden heimgesucht. Was kommt nach erstens? Mathematik, ganz profunde Mathematik. Nach erstens kommt? Gut, weil es scheint, dass 90% der Christenheit nicht weiß, was nach erstens kommt. Zweitens, danach, nach was? Ja, wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Nach dem Gemeindezeitalter, nach der Dispensation der Gemeinde will ich zurückkehren, spricht der Herr, und die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen. Aus ihren Trümmern werde ich sie wieder errichten. Wenn die Bibel spricht vom Volk aus den Heiden und jetzt plötzlich Hütte Davids, oder die Bibel spricht von Zion oder von Jakob, ja, dass der Erretter aus Zion kommen wird, da geht es immer um Israel, da geht es um die Juden, da geht es um die Ethnie, das ist nie die Gemeinde. Also nach der Gemeinde kommt Israel wieder dran, nämlich die Wiederherstellung Israels ist das Ziel Gottes. Wer ist dabei und wer ist nicht dabei? Nicht dabei sind die Mitläufer. Ist oft ein Problem, Leute. Wenn zum Beispiel jemand aus dem gläubigen Elternhaus kommt, ihr wisst ja, Gott hat keine Enkel. Ist ja nichts Besonderes, wenn ich das sage. Sondern Gott hat nur Kinder. Also auch die Enkel müssen wieder von Neuem geboren werden. Auch die müssen Jesus annehmen. Aber manchmal laufen die nur mit, weil sie sind ja christlich erzogen, und arbeiten sogar manchmal in der Gemeinde mit. Freizeiten und so, und haben in Wirklichkeit sich noch nie richtig bekehrt und Jesus angenommen. Ganz wichtig, dass wir da aufpassen. Erinnert euch an die Frau von Lot, sagt Jesus. Die ist ja auch mitgelaufen, mitgerannt, hat genau das gemacht, was sie machen sollten, aber Gott hat nur eine einzige Bedingung hingestellt. Nur eine. Nämlich, und da merkt man dann, sie waren Mitläufer. Ihr Herz blieb in Sodom, in der Welt. Das Herz war in der Welt. Und auch da ist die Frage an uns, wo ist mein Herz? Ja, wo ist das? Denn viele wandeln unter uns, sagt Paulus, ist mit einer der schlimmsten Verse im Neuen Testament, sage ich euch ehrlich. Denn viele wandeln unter uns, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Er sagt hier, je nach Bibelübersetzung, denn viele wandeln unter uns. Er redet jetzt nicht über Leute in der Welt. Da ist es ja klar, das sind die Feinde des Kreuzes. Er redet von Leuten, die als Mitläufer in der Gemeinde sind. Und das müssen wir einfach sagen. Wenn ihr mit Leuten sprecht, ja, nach der Versammlung, und ihr hört nie was von Jesus, nie was Geistliches, immer nur andere Sachen, irdische Dinge, zum Beispiel über Fußball, also ich bin nicht gegen Fußball, ich bin zwar auch kein Fußballfan, aber nur über Fußball. Oder, jetzt nehmen wir mal die Frauen, Rezepte, ne? Oder irgendwas zum Anziehen. Ich mache, das ist mir Spaß, ja. Aber eben nur irdische Dinge. Man hört nie was von Gott, nie was Geistliches. Da muss man sich fragen, ist diese Person wirklich wiedergeboren? Und das müssen wir in Frage stellen und provozieren. Vergesst nie, wir sind hier nur Pilger. Alle schönen Sachen, die wir genießen, hat ja auch der Erich am Anfang erwähnt und gebetet. Ne? Es geht uns gut in der Schweiz, auch in Deutschland. Ja? Mir wird der Aldi und der Lidl fehlen in Porto Alegre in Brasilien. Ja? Sage ich euch, für wenig Geld gute Sachen kaufen, das ist bei uns nicht so einfach. Aber bei allem Konsum, wir sind nur Pilger. Wir sind nur Pilger. Ja, das kann auch einfach aussehen. Und deswegen geht ja auch dieser Vers von diesen Schweinen mit den Perlen, diese Feinde des Kreuzes, dieser Vers geht weiter. Und das ist die Fortsetzung. Denn unser Bürgerrecht ist im Himmel. Von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten. Also jetzt geht es vom Irdischen, von diesen Feinden des Kreuzes, schauen wir jetzt in Richtung Himmel. Und um was es wirklich geht. Der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Und das Schöne ist auch, ich weiß ja nicht, ob ihr alle einen Reisepass habt, wahrscheinlich, ne? Reisepass. Unser himmlischer Reisepass hat auch unseren Fingerabdruck, aber nicht mit Stempelfarbe, so sage ich es einfach, sondern mit dem Blut Jesu. Und dann bist du ein Himmelsbürger, oder? Dann wissen wir, unsere Heimat ist da oben. Wenn sich unsere Hoffnung in Christus allein auf dieses Leben beschränkt, Leute, ich rede jetzt auch vom Wohlstandsevangelium, was manche Gemeinden predigen. Nur diese, da wird ja das Wort unter die Disteln gesät. Das sind ja die anderen Dinge, ne, die hochwachsen und das Wort ersticken. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, sind wir die elendsten unter allen Menschen oder die miserabelsten aller Menschen. Also nicht die elendsten aller Gläubigen oder Christen, sondern wir sind dann die elendsten Menschen auf der ganzen Welt. Stellt euch mal vor, wenn wir zwar von Jesus reden, aber nur auf dieses Leben beschränkt. Und das ist die Gefahr, dass wir auch in der Gemeinde bibeltreu predigen. Bibeltreu. Und zum Beispiel auch das Leiden nicht ausklammern. Es gibt ja viele Gemeinden, die sagen, nein. Ein Christ kann nicht krank sein. Das ist alles vom Teufel. Wir müssen das austreiben und dann wird es okay. Wir können das Leiden nicht ausklammern. Wir haben zig Verse im Neuen Testament, wo es heißt, wenn auch unser äußerer Mensch zerfällt, ja, wird doch der Innere erneuert. Oder die Leiden dieser Jetztzeit vergleichen sich nicht mit der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Wer ist dabei? Alle, die in den neuen Bund eingetreten sind. Wer den Namen des Herrn anruft, der soll gerettet werden. Ist ja ein Zitat aus Joel. Und da heißt ja, der Name des Herrn ist Jahwe. Der Jahwe wird angerufen. Und das ist dann auch Jesus im Neuen Testament. Diese Wiedergeburt, so viele ihn aber aufnahmen, die sind dann aus Gott geboren und die gehören jetzt zu seinen Schafen. Wenn es auch manchmal noch so aussieht, ich finde es ein bisschen lustig, diese verschiedenen Abteilungen, ne? Vielleicht so Richtung Mitternachtsruf und Baptisten und Lutheraner und gläubige Methodisten, ne? So verschiedene Pferche, aber trotzdem, vergesst es nie, jeder, der in Blut Jesu gewaschen ist, der ist gerettet. Ich sage immer, ich bin kein Exklusivist, auch was extreme charismatische Gemeinden angeht und Pfingstgemeinden. Ich habe auf meinen Reisen oft 80% in diesen Gemeinden gearbeitet, war dort untergebracht. Auch da gibt es wiedergeborene Leute. Ich kann das nicht ausklammern. Das sind meine Geschwister, obwohl ich mit vielen nicht eins gehe. Aber ich bin ein Separatist. Ich bin kein Exklusivist, aber ich bin ein Separatist. Das heißt, ich trenne mich wegen der gesunden Lehre von ungesunden Dingen. Trenne mich, aber nicht in Bezug auf Exklusivismus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Er hat den, der Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gottes Gerechtigkeit würden. In ihm. Das heißt, auch heute, wenn wir das Abendmahl oder das Gemeinschaftsmahl zu uns nehmen, da sagt der Paulus, jeder soll sich prüfen und wer eben da nicht richtig steht, soll es dann nicht nehmen. Und wenn man das falsch aufnimmt, dann darf keiner von uns das nehmen. Sage ich euch ehrlich. Denn wenn ich frage, ist Gott mit uns zufrieden? Da müssen wir alle unsere Köpfe nach unten senken. Aber Gott sieht uns so an. Vergesst es bitte nicht, wenn wir nicht in absoluter Rebellion gegen Gott leben, in bewusster Sünde, in Dingen, wo wir genau wissen, das ist absolut daneben, dann kannst du das Abendmahl nicht nehmen. Aber sonst, wenn Gott uns anschaut, durch das Kreuz, durch das Blut Jesu, sieht er uns perfekt an. In ihm sind wir geheiligt und abgewaschen. Versteht ihr? Das ist die wunderbare Sache. Das ist die Position in Jesus, gerecht vor Gott, angenommen, versöhnt, aber unsere Situation, da kennt ihr euch am besten aus, ne? Wie es in unserem Leben im Moment direkt aussieht. Gibt es Zeichen? Es gibt keine Zeichen für die Entrückung. Es gibt nur dieses Kriterium, die Vollzahl der Heiden. Aber, ich muss das ein bisschen erklären, denn es heißt ja hier, wir verlassen unser Zusammenkommen nicht so, wie es bei einigen leider eingerissen ist. Denkt an den Kaffee auf dem Sofa, Corona, ne, Internet und so. Sondern wir ermutigen oder ermahnen uns, und das umso mehr, je mehr ihr seht, dass sich der Tag nähert. Also wir sehen, dass was am Passieren ist. Da bereitet sich was vor. Da braut sich was zusammen. Und das sehen wir. Das sind aber nicht eigentliche Zeichen, denn die werden sich erst in der Apokalypse erfüllen. Ja. Aber wir sehen die Vorbereitung, wir sehen, wie sich da was annähert. Auch jetzt im Moment, habt ihr vielleicht gemerkt, in letzter Zeit ist wieder mehr aufgetaucht, UFOs, Reste von Außerirdischen. Leute, das sind alles Sachen. Da hat der Dave Hunt, der berühmte Dave Hunt, der öfters bei uns geredet hat in Brasilien, hat ein Buch darüber geschrieben, eine Fiktion über eine Konspiration, wo also Außerirdische herkommen. Und die Welt verführen, das sind natürlich, ihr wisst, was das sind, es gibt keine Außerirdischen, es gibt nur Überirdische oder Unterirdische, es gibt nur Himmlisches oder Dämonisches, wenn wir es richtig von der Bibel her zeichnen. Denn er hat ja den ganzen Kosmos gemacht, so viele Planeten wie Sand am Meer, und hat die Erde gemacht, damit sie bewohnt sei. Also wenn sie oder du meinst, es gibt da draußen Leben, das ist ein Wunschgedanke. Das ist ein Wunschgedanke, das ist Evolution. Also wo es Zeit hat und Wasser, und was weiß ich, einen erdähnlichen Planeten, könnte es Leben haben. Leben kann nur durch Leben entstehen. Und vor allem durch eine Intelligenz, die die ganze Information in die Zellkerne hineingepflanzt hat, sowohl bei Pflanzen wie auch bei Tieren. Und, ich muss das sagen, ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe, immer wieder kommen ja so Nachrichten, dass sie wieder einen erdähnlichen Planeten entdeckt haben. Immer wieder. Da denkt man gleich, oho, vielleicht können wir doch eines Tages auswandern, wenn es uns hier zu dreckig wird. Oder wir haben hier nichts mehr zu essen. Ja, oder kein Wasser mehr. Also jetzt der erdnäheste, den sie gefunden haben, der ist 4 Lichtjahre weg. Da denkt man, naja, 4 Lichtjahre, kein Problem. Ne? Hallo Nachbar, ja bestimmt, wir können da hin. Da habe ich mal ausgerechnet, wie lange das dauert. Denn wir wissen, wie viele Kilometer ein Lichtjahr hat. Ja, also wie schnell das Licht rast. Und wenn wir dann eine Raumsonde nehmen, die heute mit maximal 52.000 Stundenkilometer fliegt, das ist ja schon mal was. Also in einer Stunde um die ganze Erde und noch ein Stückchen weiter. Ne? Denn das sind ja 52.000, die Erde hat glaube ich 44.000, ne? Der Umfang. Was meint ihr, wie lange wir brauchen zu unserem Nachbarn, 4 Lichtjahre weg? Gebt mir mal eine Idee so. Aber ich helfe euch. Und das ist der Nächste, ja. 85.000 Jahre. Also da müssen wir dann schon, sag's mal lustig, Männlein und Weiblein mitnehmen. Wir müssen uns reproduzieren. Da müssen wir natürlich auch schauen, dass wir genug Essen mitnehmen. Wir brauchen dann auch Energie zum Überleben, dass wir nach 85.000, dass dann noch irgendeiner ankommt, ja. Also ihr merkt, es ist witzig, es ist witzig. Schon allein die Entfernungen, wir merken, wir leben heute im, wie sagt die Bibel, in der Knechtschaft der Vergänglichkeit, in einem Gefängnis der Vergänglichkeit, auch was unseren Kosmos angeht. Also wir sehen Dinge, und das soll uns eigentlich anspornen, nämlich, da heißt dann, wir sollen uns umso mehr ermuntern, und das umso mehr, je mehr ihr den Tag heraneinseht, anstatt dass es mit uns abwärts geht in unserem Glaubensleben, soll es nach oben gehen. Wir sollen wachsen, umso mehr. Ich habe ja auch eine ganze 4-teilige Serie ins Internet gestellt und da gehen eigentlich die meisten Leute rein. die ganzen Vorbereitungen für die apokalyptische Weltbühne. Das heißt, Endzeitzeichen, die es noch nie gab. Da sind mittlerweile schon Hunderttausende rein. Ich freue mich drüber, weil es ein wichtiges Anliegen. Die Zeichen der Endzeit, die es noch nie gab. Müsst ihr nur eintippen, dann kommt es. Und die Bibel sagt eben ganz klar, und ich weiß auch nicht, was da manche damit machen, da heißt es nämlich über diesen Gog von Magog, wo ja auch in letzter Zeit immer mehr Fragen, ist das Russland, ist das Putin oder nicht? Da wollen wir uns aber nicht drüber diskutieren. Auf jeden Fall, da kommt dieser Feind vom äußersten Norden und der kommt jetzt nach Israel, in das Land, das vom Schwert wiedergebracht. Schwert heißt Verfolgung, Holocaust, Pogrome und aus vielen Völkern zusammengekommen ist, mindestens 130 Völker, nämlich auf die Berge Israels, welche lange Zeit wüst gewesen sind und das nun in Sicherheit wohnt, solches wird zur letzten Zeit geschehen. Die Bibel sagt, zur letzten Zeit werden die Juden wieder in ihrem Land sein. Das Land ist entwickelt und sie werden in Sicherheit wohnen. Das kann man so oder so auslegen. Ich denke, die wohnen heute schon in einer gewissen Sicherheit. Die kommen also von der ganzen Welt. Und Jerusalem ist der Taumelbecher für alle Völker ringsumher. Ne? Hier anlässlich des Versöhnungstages letztes Jahr, Yom Kippur, da gibt es ja auch dann diesen Priestersegen, könnt ihr alles im Internet sogar mithören, wenn die das Volk segnen. Und da seht ihr diese Riesenmenge, wo wir nicht mehr diskutieren müssen, ob Israel schon zurückgekommen ist oder nicht. Und danach kommt eben dieser kommende Zorn, da kommt diese ganze antichristliche Verführung, dass ja Paulus in 2. Thessalonicher 2, 9 bis 10 ganz erklärt, diese Kräfte, Zeichen und Wunder, das sind übrigens genau die gleichen Worte, die gebraucht werden, um den Dienst Jesu und der Apostel zu beschreiben. Kräfte, Zeichen und Wunder. Das heißt Dynamis, Teras und Semeion. Genau die gleichen Worte werden hier erwähnt in Bezug auf den Antichristen, aber das ist eine dämonische Verführung. Und es heißt auch, dass Gott selber das zulässt. Er schickt diese wirksame Kraft des Irrtums. Warum? Damit die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Niemand ist für die Hölle bestimmt, Leute. Passt auf, strapaziert die Theologietheorie nicht zu stark, ja. Die hätten gerettet werden können, haben aber die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen und gehen jetzt verloren. Aber auch der Antichrist kann sich erst offenbaren, wenn das aus dem Weg genommen wird, das ihn noch aufhält. Und das ist für mich ein großer Trost. Also ich sage es auch wieder überspitzt. Sogar wenn der Antichrist mein Nachbar wäre, würde es überhaupt keinen Unterschied machen. Er kann nichts machen. Denkt mal jetzt an Weltverschwörungen, Illuminatis, Freimaurer, was weiß ich alles, all diese Sachen, Chip, der eingepflanzt wird und all diese Dinge, was uns die letzten Haare noch zu Berg stehen lässt. Ne? Leute, es kommt nicht zum Klimax, wenn das nicht weggenommen wird, was ihn noch aufhält. Das kann nur Gott wegnehmen. Und das ist für uns die logischste Erklärung, ist diese besondere Innewohnung des Heiligen Geistes in der Gemeinde und das wird alles weggenommen bei der Entrückung. Ihr seid das Licht und das Salz. Und das Salz hat man früher genommen, um die Fäulnis zu verhindern. Und ich sage es auch hier, ganz wichtig, müssen wir zuerst auf den Antichristen und den großen Abfall warten und können erst danach auf das Wiederkommen Jesu hoffen. Es gibt berühmte Leute, zum Beispiel, ich nenne mal einen direkt, ich hoffe ja, dass sich niemand zu nahe dreht, Lothar Gassmann, hat ja auch schon im Mitternachtsruf gepredigt, hat Sachen im Internet, wo er sagt, nein, zuerst muss der Antichrist kommen und der große Abfall. Erst dann kommt die Entrückung, wahrscheinlich in der Mitte der 7 apokalyptischen Jahre. Also Leute, wir warten jetzt nicht auf Jesus, sondern wir warten auf den Antichrist. Versteht ihr? Nach Lothar Gassmann müssen wir zuerst auf den Antichrist warten. Und alle, die das so vertreten. Ich habe auch ganz liebe, viele Geschwister in russlandsdeutschen Gemeinden, ganz liebe, die ich wirklich gern habe, die auch so ähnlich denken. Aber dann wäre praktisch diese Naherwartung, da müsste man sagen, Paulus, du hast uns ja ganz schön was Falsches erzählt. Wir sollen da auf Jesus warten, aber in Wirklichkeit muss ja zuerst der Antichrist kommen und der große Abfall. Okay, aber dann kommt auch der Preisrichterstuhl Christi, kennen wir alles, ich mache es kurz zum Schluss. Gold, Silber, edle Steine, Holz, Heu, Stoppeln. Und es kommt ja dann alles ins Feuer, wird bewährt und was verbrennt, das haben wir dann praktisch ohne Jesus gemacht. einfach für uns selber, unser eigenes Leben. Aber wenn das Werk jemandes verbrennen wird, so wird er Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden. Doch so wie durch Feuer. Das ist der Beweis, dass alle entrückt werden, die Jesus angenommen haben. Aber dann entscheidet sich danach, was wir mit dieser Errettung gemacht haben. Ja, ob wir sie vergraben haben oder nicht. Da heißt es ja auch, diese gerechten Taten der Heiligen, die Dikaioma, das wird in besonderer Weise erwähnt, das, was wir mit dem Herrn Jesus tun. Jeder aber sehe zu, was er darauf baut, aufs Fundament, auf Jesus, mit unserem Leben heute, mit unserer Zeit und wie er darauf baut. Da gibt es eben viele gute Werke, die ja Gott schon vorher bereitet hat, damit wir sie machen sollen. Nicht damit wir gerettet werden, sondern das ist ein Ausdruck unserer Errettung. Ja, und die Frage ist zum Schluss natürlich, bist du bereit? Denn es ist wichtig, dass wir mit Jesus unseren Weg finden. Das ist der größte Güterbahnhof Europas, der ist in Deutschland, irgendwo im Norden da oben. Da sind viele Gleise. Also das ist dann schon eine super Organisation, damit da keine Züge zusammenstoßen oder irgendwie vergessen werden. Genauso ist unser Leben. Viele, viele Möglichkeiten der Entscheidungen. Und da ist es wichtig, dass wir mit Jesus unseren Weg finden oder uns immer wieder auch neu ausrichten lassen. Früher gab es diese Drehscheiben für Lokomotiven. Da ging die Lokomotive drauf und wurde dann gedreht und dann ist sie auf der anderen Seite wieder raus. Oder auch wie wir in unserem Werbus, wir haben ja einen schönen Sattelschlepper Scania Motor hinten drin. Sieht fast aus wie ein Motor vom Schiff. So schön, ne, groß, hat auch einen schönen Sound. Und immer wenn ich morgens losfahre, muss ich hinten den Deckel aufmachen und muss dann auf die Keilriemen drücken, um zu schauen, ob die Keilriemen noch gespannt sind. Und wenn die nicht gut gespannt sind, muss ich sie spannen. Weil wenn die dann nicht richtig diese Sachen in Bewegung setzen, habe ich plötzlich keinen Strom mehr für den Werbus, also für die ganzen Geräte. Die Wasserpumpe funktioniert dann nicht mehr, die ist so in der Mitte hier. Und natürlich auch das Kühlerwasser wird nicht mehr gekühlt. Und dann kriege ich natürlich Riesenprobleme. Wenn ich dann weiterfahre, ist es garantiert, dass der Motor kaputt gehen wird. Denn welche der Geist Gottes antreibt, die sind Gottes Kinder. Und das will Gott sehen, diesen neuen Motor in deinem, in ihrem Leben. Ob wir wirklich angetrieben werden. Und das ist jetzt nicht unser Fleisch, sondern das ist etwas Übernatürliches. Und das sollten wir zeigen, dieses neue Leben. Und nicht, dass wir irgendwie als kranke oder tote Fische mit der Strömung weggetrieben werden. Und heute die Gefahr ist, dass auch die Christen in den Gemeinden immer toleranter werden. Tolerant mit allem, ja. Mit Gender, mit Ehe für alle, mit diesem, mit Abtreibung. Man gewöhnt sich dran, ja. Man gewöhnt sich dran. Ihr kennt doch die Geschichte vom Frosch, ne? Denn wenn man den in die Pfanne setzt und dann das heizt, das Wasser, dann der kriegt es gar nicht mit. Das wird immer wärmer und zum Schluss ist er dann gekocht. Und so geht es uns auch. Wir werden so langsam gekocht und wir müssen reagieren. So vieles hat sich erfüllt. Paulus sagt ganz klar, nicht nur ihm ist die Krone der Gerechtigkeit reserviert, sondern allen, die seine Erscheinung lieb haben. Alle, die auf Jesus warten. Denn Gott liebt uns. Jesus sagt, er ist gegangen, uns eine Stätte zu bereiten, wird wiederkommen und uns zu sich nehmen. Das ist die Entrückung. Er kommt wieder. Er will, dass da, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Der Herr Jesus hat nie gesagt, ich will. Er hat immer gesagt, Vater, dein Wille geschehe. Aber hier sagt er, ich will alle Bluterkauften will ich bei mir haben. Im Himmel, für alle Ewigkeit. Bist du bereit? Gehörst du schon zur Gemeinde? Bist du schon gerettet? Bist du schon durch die enge Pforte eingegangen? Es sind wenige, die da eingehen. Deswegen heißt es auch die Vollzahl der Heiden eingegangen. Das heißt, durch die enge Pforte sind die eingegangen. Das ist genau der gleiche Ausdruck. Und warten auf die Entrückung. Ja, wir machen jetzt hier Schluss, denn also nächsten Sonntag werde ich auch über das Predigen in der Zionshalle. Und das Gute ist dann, dass das dann auch ins Internet gestellt wird. Ne? Und ich hoffe, dann könnt ihr das alles dort anschauen. Ja, ich mache noch ein Schlussgebet und dann teilen wir noch das Mahl aus. Herr, wir danken dir jetzt auch für diesen Vormittag. Danke, dass wir uns mit diesen Anliegen beschäftigen dürfen, mit diesen Geheimnissen, die im Neuen Testament enthüllt wurden, wie zum Beispiel die Entrückung oder auch die Brautgemeinde oder auch in Bezug auf die Verstockung Israels. Herr, so wichtige Dinge, die auch für unsere ganze Weltanschauung wichtig sind, damit wir als lebendige Fische gegen diese faule Strömung der Welt schwimmen können, angetrieben vom Heiligen Geist. Ich bitte dich auch heute Morgen, auch im Anblick des Gemeinschaftsmahles, dass sich doch jeder überprüft, wie wir vor dir stehen, Herr. Wir dürfen immer wieder unser Leben öffnen, wie eine Blume, wie eine Sonnenblume, sich nach der Sonne dreht, Herr. Dürfen immer wieder auch aus der Vergebung leben. Und wir wissen, in Jesus sind wir perfekt von Gott angenommen und auch geheiligt und abgewaschen. Herr, und das gibt uns immer wieder Freude. Und wir sehen heute so viele Vorbereitungen für die apokalyptische Weltbühne. Das gibt uns auch Gewissheit, dass die Entrückung vor der Tür steht. Und wir beten da, Maranatha, komme bald, Herr Jesus. Amen.